Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ja, wir sprechen über unruhige Zeiten, in die die Menschheit seit über 2 Jahren eingetreten ist. Und viele haben verstanden, dass diese Zeit der Transformation, die übrigens wie auch einige astrologisch bewanderte Experten sagen, absolut geeignet ist für großen Wandel, für einen Wandel in allen Bereichen, in den wirtschaftlichen, in den gesellschaftlichen, politischen, finanzpolitischen Bereichen. Es stehen Umbrüche vor oder, wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz es genannt hat, eine Zeitenwende. Und jeder weiß es. Also wer sagt, dass er so etwas noch nicht beobachtet habe, der verdrängt noch, der hofft offenbar immer noch, dass alles wieder so wird wie vorher. Aber das geht gar nicht mehr. Wir haben vorhin einige Meldungen eingestellt über die Lage auf der ganzen Welt, was die Lebensmittelversorgung angeht. Und die war ja vor der Ukraine-Krise schon ganz schön heftig. Aber jetzt gibt es natürlich noch mal ein paar Power-Katalysatoren obendrauf und die Versorgung wird immer schwerer. Man hat nicht selten den Eindruck, ja, es kommt alles so, wie gewisse Leute das vielleicht auch vorgesehen haben, vorausgesehen haben. Das können wir ja nachlesen im Great Reset. Das war im Sommer 2020, als Klaus Schwab vom WEF dieses Buch veröffentlicht hat. Und wer hätte denn das gedacht, dass es nicht einmal 2 Jahre dauert, bis diese Zustände, die er genannt hat, praktisch eingetreten sind, weltweit. Und da könnt ihr mal sehen, wie schnell es gehen kann, dass man eine ganze Welt aus den Angeln hebt und völlig verändert. Ja, nun ist diese Veränderung erfolgt in Richtung Chaos. Wir stehen im Chaos. Das dürfte jedem Beobachter klar sein. Und das Chaos wird auch noch eine Weile dauern, bis dieses Chaos beendet ist, diese Verwirrung aufgelöst ist, wie die Verheimlichungen, Verhüllungen und Vertuschungen enthüllt werden und man Klarheit und Wahrheit in die Geschichten bekommt, die uns jetzt gerade so aufgetischt und erzählt werden. Ja, das sind natürlich gute Gelegenheiten, darüber nachzudenken, wie jeder Einzelne da durchkommt. Und ich möchte euch heute das erste Kapitel anlesen, welches wir finden in den 3 grünen Büchern im Lichte der Wahrheit. Und immer wieder schreiben uns einige von euch und sagen, Mensch, könnt ihr uns nicht mal ein bisschen mehr erzählen, um was es in diesen Büchern geht? Ihr sprecht darüber, dass es die Naturgesetze sind, die Schöpfungsgesetze, aber man kann sich irgendwie gar nicht so richtig was darunter vorstellen. Und es wäre schön, wenn ihr uns da einfach mehr erzählt darüber und uns vielleicht auch mal sagt, welche Themen sind es denn, die in den Büchern stehen? Ja, habe ich zwar schon mal gemacht, dass ich in die Themenübersicht reingelesen habe, aber ich mache das heute noch mal, denn ich möchte gerne, dass ihr damit zufrieden seid, was ihr hier hört und auch Informationen bekommt, ohne dass ihr diese Bücher jetzt unbedingt kaufen müsst. Wobei diese 3 Bände im Lichte der Wahrheit kosten 18 Euro. Das sind 3, also 2 dicke Bücher und ein halb so dickes Buch. Das ist das eine. Papier, Vertrieb und so weiter, das sind ja alles Riesenposten, die von diesen 18 Euro bezahlt werden müssen. Aber was ihr darin findet an Schätzen, an Reichtum, und zwar geistigem Reichtum, das ist unbezahlbar. Und jeder, der diese Bücher mal intensiv studiert hat, man soll sie ja chronologisch lesen, weil sie ein aufbauendes Wissen enthalten. Es ist tatsächlich ein Studium. Und Andreas und ich lesen nahezu wirklich jeden Tag in diesen Büchern gemeinsam. Und wenn es manchmal nur für 2-3 Seiten reicht, also um ehrlich zu sein, mir genügt manchmal eine halbe Seite. Ich mache das dann so, wenn ich so wirklich bis oben hin randvoll bin mit Chaos, Verwirrung, politischen Meldungen, Kriegsmeldungen und so weiter und in meinem Kopf fast alles Purzelbaum schlagen will, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit und sage, die gehört nur mir. Diese Zeit gehört der Ruhe. Diese Zeit gehört meinem Geist. Und der Geist ist ja unser Innerstes, unsere innerste Persönlichkeit, die wir seit Tausenden und Abertausenden Jahren in immer wieder neuen Inkarnierungen hier über diesen Erdball schleppen manchmal. Manchmal schreiten wir auch locker und leichtfüßig hindurch. Jeder von uns hat ganz gewiss schon schöne, leichte Leben gehabt, aber eben auch beschwerte. Jeder von uns war sicherlich schon mal in einer hochrangigen, angesehenen Position tätig und heute vielleicht nicht. Und so ist das, was wir heute für uns vorfinden, die Summe dessen, was wir uns selber geschaffen haben. Ja, und in unserer Hand liegt es auch, dass wir in nächsten Inkarnierungen wieder in bessere Zu- und Umstände geboren werden. Und da kann man nur hoffen, dass diese Zeit des Lichtes und des Friedens gerade in vollem Gange ist, wenn man denn hier mal wieder aufkreuzen darf. Aber das obliegt nicht unserem heutigen Wissen, sondern was wir wissen dürfen, ist, dass wir selber heute alles dazu bereitstellen und beitragen können, dass es das nächste Mal richtig gut läuft und dass wir auch, wenn wir hinübergehen müssen ins Jenseits, dass wir dann auch in Ebenen und Gefilden ankommen, die angenehm sind, so wie die, die wir gerade lesen in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit, wo man also solche intensiven Erlebnisse hat, tiefes Innerstes, lebendiges Geschehen. Und ja, man kann sich schon richtig darauf freuen, wenn man dann eines Tages vielleicht auch einiges hier durchstehen musste, Herausforderungen, Schicksalsschläge meistern musste, um das Ganze freudig durchstanden zu haben und dadurch sich selber helle, lichte Wege geebnet hat. So geht Gesetze, so gehen die Naturgesetze und so geht das Gesetz der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten. Also lasst uns Gutes sehen und lasst uns die dunklen Saaten ein für alle Mal rausholen aus der Erde und in alle Winde verflattern und zerstreuen lassen. Ja, jetzt also, was gibt es hier für Vorträge? Es sind ja einzelne Vorträge in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Die Gralsbotschaft von Abdroschin. Und wir lesen so im ersten Teil des ersten Bandes viel über ein Erwachen. Was bedeutet das Erwachen? Wie kommen wir ins Erwachen? Wir stehen vor Fragen. Warum haben wir so lange geschlafen? Warum haben wir so vieles vergessen? Weil bei vielen Themen hier in der Botschaft, da wird für uns klar, Mensch, das kenne ich doch. Eigentlich weiß ich das, aber irgendwie habe ich das vergessen, verdrängt. Das ist im Moment nicht mehr hier bei mir. Ja, das ist so der erste Teil des ersten Bandes. Dann geht es um die Bedeutung des Sterns von Bethlehem. oder um die modernen Wissenschaften, die man als Geisteswissenschaften bezeichnet, die aber viel mit Verstandeswissenschaften zu tun haben. Wir lernen also in diesen ersten Kapiteln der Gralsbotschaft viel darüber, was das Vergehen der Menschen auf der Erde ist, dass es so weit kommen konnte, wie es jetzt ist, nämlich, dass die Welt kurz vorm Zusammenklappen ist. Und das ist immer wieder betont die Verlagerung des Inneren, der inneren Stimme, der Seele, des Geistes hin zu Materiellem, zum Verstandesdenken, zu Irdischem. Und je mehr wir verirdischen und dem Priorität erlauben, desto mehr drängen wir das Innere zurück. Und es heißt in der Bibel, dass am Ende der Zeit die Gesellschaft, die Menschheit erkaltet ist. Ja, deswegen ist ja ganz klar, wenn wir irgendeine Tat ausführen, die uns eventuell zum irdischen Vorteil gereicht, wir dafür aber in Kauf nehmen, unsere innere Stimme zu überhören, zu übertönen, die uns warnt und sagt, damit schadest du aber jemand anderem. Wir sagen, ach, merkt doch keiner. Wo kein Kläger, da ist auch kein Richter. Pustekuchen. Der Richter, der hat sein strenges Auge auf alles, was von uns ausgeht. Durch seine Gesetze. Da sitzt kein Richter mit der Brille auf der Nase und dem großen Hammer in der Hand. Es sind die Gesetze, die sowas von perfekt funktionieren, dass sie lückenlos überall hineinleuchten. In unsere Gedanken, in unsere Worte, in unsere Empfindung, in unsere Taten. Wohl dem, der sich gut vorbereitet hat. Wir erfahren in dem ersten Band auch einiges über die Frau. Welche Rolle spielt die Frau eigentlich hier auf der Erde im Miteinander mit dem Mann? Und wie hat sie in den letzten tausenden Jahren ihre Rolle eigentlich eingenommen, ihre Aufgaben und Berufungen? Es gibt ein Kapitel im ersten Band, das heißt Das Reich der tausend Jahre, worin beschrieben wird, wie die Zeit werden wird, wenn diese Zeitenwende oder Weltenwende oder Great Reset, wenn das vorbei ist. Ja, und immer wieder werden wir darauf aufmerksam gemacht, was es bedeutet, dass unser Geist eben träge geworden ist und dass wir stattdessen dem Verstand immer wieder die Herrschaft einräumen. Der zweite Band, also für mich meine absoluten Lieblingskapitel, kommen gleich zu Beginn des zweiten Bandes. Und das eine heißt Verantwortung und das andere heißt Schicksal. Und in diesen so wertvollen Kapiteln, da lernen wir, was wir Menschen sollen als Kreaturen, die einen eigenen Willen haben, hier auf der Erde und was wir nicht dürfen. Und es wird uns vor Augen geführt, was wir unwissenderweise alles für uns in Anspruch genommen haben. Wie selbstverständlich. Ich entscheide das mal einfach. Und welche wahnsinnigen Folgen das eine oder andere für uns hatte. Und vielleicht heute uns deswegen auch in Situationen stellt, naja, die eben gemeistert werden müssen, aber eben nicht so einfach sind. Und dann fragen manche Menschen, also wenn ich das jetzt so erfahre und zurückschaue, da weiß ich ja schon von ganz alleine, was ich alles falsch gemacht habe. Das kann ich ja nie mehr gut machen. Doch. Jetzt hier sofort damit beginnen. Erstmal die Gesetze lernen. Das ist das Wichtigste. Und in dem Lernen erkennen, wo ich selber stehe. Und in dem Erkennen, wo ich selber stehe, ist die Beschlussfassung meiner selbst wichtig, was ich jetzt zu tun gedenke, damit ich aus diesem Bad Karma wieder rauskomme. Und dafür kann ich viel tun, und zwar in der Sekunde und sofort. Also diese beiden Kapitel im zweiten Band, an erster Stelle Verantwortung, an zweiter Stelle Schicksal, haben mir extremst die Augen geöffnet. Und ich weiß noch, als ich 2005, also es ist ja auch schon 17 Jahre her, dieses Buch in der Hand hatte und das gelesen habe, da sind meine ganzen Entscheidungen gefallen, dass ich nicht im System bleiben kann. Nun, verlange oder erwarte weder ich noch irgendjemand von einem von euch, dass ihr dann sofort das System verlasst. Aber bei mir war es schon besonders prägnant, wenn man abends um 20 Uhr auf einem Nachrichtenstuhl sitzt und die bedeutsamste Nachrichtensendung, Fernsehsendung abends im deutschsprachigen Raum vorliest. Dann hat man eine große Verantwortung. Weil je länger man sowas macht, desto ernster nehmen die Leute einen. Ich hatte damals einen Bekanntheitsgrad von 97%. Das ist per Studien-Infratest oder so ausgerechnet worden. Ich war sehr beliebt. Also ich hatte damals, und darauf bin ich heute nicht stolz oder so, ich sage das nur zur Erklärung, warum ich diese Entscheidungen treffen musste. Ich war die beliebteste Nachrichtenmoderatorin im deutschen Fernsehen. Kurz vorher gewählt. Die Leute wählen einen meistens nicht, weil sie wirklich finden, dass man sympathisch ist, sondern weil sie einen kennen, weil sie den Namen kennen, weil sie das Gesicht kennen. Und ich war bekannt auch deswegen, weil ich noch eine eigene Talkshow hatte und dadurch auch persönlich in Erscheinung getreten bin und man mich irgendwie auch als Zuschauer einordnen oder beurteilen konnte. Das heißt, der Platz, den ich damals hatte, war verantwortungsvoll, vor allem in der Beziehung zu den Zuschauern. Wenn man nun aber da auf diesem Stuhl abends sitzt und Nachrichten vorliest, von denen man selber innerlich nicht ganz überzeugt ist, dass da alles richtig ist, jedenfalls bei der einen oder anderen, und man vielleicht auch denkt, also ich würde es genau andersrum formulieren, dann beginnt ein Zwiespalt. Und wenn man dann erfährt, wie groß die eigene Verantwortung ist, ja, dann hopp oder top, da muss man eine Entscheidung treffen. Und ich habe sie halt getroffen, indem ich gesagt habe, ich mache jetzt meinen Mund auf und ich sage, was mir nicht gefällt. Ihr wisst, damals war es für mich vor allem das Hauptthema die Mutter-Kind-Beziehung, die durch politische Systeme kaputtgehauen wurde und damit das Innerste, der innerste, wichtigste Kern einer Gesellschaft, nämlich die Familie, zerstört wurde und wird. Und wir haben heute vielerorten völlig zerstörte Familienverhältnisse. Jetzt kommt noch die Gendererziehung dazu und die Trans- und Antidiskriminierung und so weiter. Tja, und das sorgt alles für große, große Verwirrung. Also, ich komme mal zurück zu dieser Inhaltsübersicht. Nach diesen beiden Kapiteln geht es dann um die Themen, die Erschaffung des Menschen. Und der Mensch in der Schöpfung. Es sind so unendlich interessante Informationen darin. Wie erstand der Mensch überhaupt? Und wie kam der Mensch hier auf der Erde in seine Kraft? Das lernen wir hier. Genauso gibt es ein ganzes Kapitel über Gott, über unsere innere Stimme, über die Religion der Liebe. Wir werden informiert über das Leben nach dem Tode hier. Nämlich, ja, wo gehe ich denn hin? Und wie hängt es ab von dem, wie ich war, wohin ich dann gehen darf? Also ein Kapitel heißt erdgebunden. Das ist nichts, was man gerne hat, wenn man hinübergehen muss. Aber wenn Menschen hier sich auf der Erde blind und taub stellen für all das, worüber wir hier seit über 2 Jahren sprechen, Spiritualität, Entwicklung des Geistes, wer bin ich, woher komme ich, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens? Wer also sagt, das interessiert mich nicht, ich will in Urlaub fliegen, ich will, dass meine Kinder Reitunterricht und Sportunterricht haben, dagegen ist übrigens nichts zu sagen. Aber wenn man nur sagt, ich muss Geld verdienen, damit ich das alles bezahlen kann und deswegen habe ich gar keine Zeit, mich um diese Dinge zu kümmern. Wenn ich mich also blind und taub stelle für diese Themen, dann werde ich, wenn ich hinübergehen muss eines Tages, im Dunkeln stehen, im wahrsten Sinne, werde ich blind und taub herumtappen und mich nicht auskennen. Und die schlimmste Erkenntnis ist, ich bin nicht tot. Es geht weiter. Himmel, wo bin ich? Und das können sehr, sehr anstrengende Jahre, Jahrzehnte werden. All das können wir hier in diesem Buch auch lernen. Wir lernen viel. Ich springe mal so ein bisschen, weil ich kann euch auch gar nichts mehr vorlesen heute. Das mache ich das nächste Mal und das ist auch versprochen. Aber wir lernen einiges über den Heiligen Gral. Ihr wisst, dass nach dem Heiligen Gral schon viele gesucht haben und es gibt viele Legenden. König Artus, Ritter der Tafelrunde, Parsival, Sir Galahad. Es gibt Hollywood-Filme. Was ist der Heilige Gral? Wo ist der Heilige Gral? Und dann lesen wir dieses Kapitel. Und wir sagen, ja, es kann ja gar nicht anders sein. Aha. Aber da gehe ich nicht rein mit euch in das Thema, denn das sind wirklich auch höchst individuelle Vorgänge, wenn man in diese Kapitel liest. Und ich hatte es vorhin angesprochen, wie mache ich das, wenn ich in diesem Buch lese und wenn ich mir diese halbe Stunde Auszeit gönne? Ich lege mich hin, mit dem Kopf erhöht, vielleicht sogar halb sitzend, damit ich gut lesen kann, zünde eine Kerze vorher an, habe ein schönes Glas Brennnesseltee oder Minzetee. Gerade habe ich Katzenminze getrocknet gehabt, auch sehr lecker, sehr belebend auch. Und dennoch, ich lese dann vielleicht eine halbe Seite oder eine Seite, vielleicht schaffe ich auch mehr. Und dann schließe ich die Augen, lasse das alles auf mich wirken. Und es zieht seine Kreise in meinem Inneren und es bringt mein Inneres in die Schwingung. Und ich verbinde mich mit der Schwingung des Lichtes und visualisiere, wie ich nach oben steigen darf und einfach dankbar sein darf für so viele Augenöffner und Erkenntnisse. Und auch, ich bedanke mich für das Gnadengeschenk, dass ich tatsächlich dranbleiben darf. Dass ich nicht einschlafe, dass ich nicht bequem und träge werde, sondern dass ich eben so sein darf, dass ich immer weiter dranbleibe wie der Terrier an den Fersen. Oh, da hatte mein Hund jetzt gerade mich angeguckt. Versteht ihr? Also auch, dass wir erkennen dürfen, dass bei uns die Groschen fallen und die Lampen angehen, ist auch Gnade. Wenn wir sehen, wie viele Leute das nicht können, und blind und taub durch die Gegend laufen. Wir dürfen dankbar sein dafür. Ja, es geht dann viel um Jesus, um die Geschichte Jesu. Nicht nur um seine Geburt, sondern auch um die sogenannte Kreuzigung und die Zusammenhänge. Hochspannend. Plötzlich sind wir in der Lage, die Bibel besser zu verstehen, wenn wir diese Kapitel hier gelesen haben. Und dann lesen wir über den Menschensohn und lernen, der hat ja gar nichts mit dem Gottessohn zu tun. Also insofern schon, dass sie aus einer Quelle kommen. Aber sie sind nicht identisch. Das war für mich übrigens eine der allergrößten Überraschungen. Denn in allen Kirchen wird das gelehrt, dass also die christlichen Kirchen, sagen wir mal so, die Christus als Gottessohn anerkennen. Denn es gibt ja auch kirchliche Lehren, die Jesus als Propheten sehen oder als Bringer der Wahrheit, aber sagen, er ist nicht der Gottessohn. Wer aber davon überzeugt ist, dass Jesus der Gottessohn ist, und ich bin es natürlich vollkommen, weil es gar nicht anders sein kann. Auch das dürfen wir in diesen Bänden manifestieren, das Wissen aufsaugen, um eins und eins zusammenzuzählen. Und dann fragen wir uns, wer ist der Menschensohn? Ja, das Geheimnis könnt ihr selber lüften. Wer diese Bücher liest, der findet diese Wahrheit auch. Ja, und wir schauen noch mal in den dritten Band. Und dieser dritte Band, der erklärt vieles. Also auch im zweiten Band kommen dann an ganz wichtigen Stellen und umfangreich viele Informationen über die Wesenhaften, über unsere allerbesten Freunde, die eben nicht nur die Tiere sind, sondern die unsichtbaren Helfer der Natur, Gottes, die diese Schöpfung erbauen, die sie erhalten, die sie übrigens auch umwälzen. Darüber können wir viel lesen und lernen, auch in Christopher Vasseys Buch »Die Kraft der Naturwesen«, welche Riesenwerke die schaffen und machen. Und wie sie natürlich aus dem Bewusstsein der westlichen Kulturzivilisation ausgelöscht wurden. Auch darüber sehr viel in diesen Bänden. Und im dritten Band, ja, da kommen viele Informationen für uns, für unsere Gesundheit. Wie ist der Erdenkörper aufgebaut? Was können wir tun? Was ist das Blutgeheimnis? Und hier landen wir dann auch wieder bei einem Buch von Christopher Vasey, das nach diesem Kapitel hier benannt wurde, das Blutgeheimnis, der dieses Kapitel von Avtrushin nochmal in ein ganzes Buch auseinandergezogen hat. Und wir lernen die verschiedenen Temperamente. Wir lernen, warum wir Menschen in verschiedenen Zyklen leben, wo wir unterschiedliche Temperamente haben. Natürlich ist ein jugendliches Temperament anders als das eines alten Menschen und das eines Kindes wiederum völlig anders als das eines Menschen, der in der Mitte seines Lebens steht. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele Erkenntnisse, wenn wir so weit sind, über die Himmelskönigin. Wer ist denn die Himmelskönigin überhaupt? Es gibt viele, die darüber reden, über die Himmelskönigin, aber wenn man genau zuhört, muss man feststellen, dass darüber auch nicht sehr viel bekannt ist. Sie ist die Schutzpatronin für uns Frauen. Und wenn wir uns mit ihr verbinden, wow, da können viele Kräfte und Hilfen kommen und wirklich auch so manches Wunder geschehen. Und am Ende, ja, ich springe hier wirklich nur durch, weil es gibt so viele hochinteressante Kapitel noch, aber am Ende erfahren wir einiges über die verschiedenen Ebenen des Himmels. Und wenn wir jetzt hier die Reise in die Unsterblichkeit ja an manchen Tagen in der Woche lesen, dieses wunderbare Buch, dann finden wir hier einige Ähnlichkeiten, wie die Ebenen, zumindest die für uns Menschengeister noch erreichbaren Ebenen, Aussehen und wie es dazugeht. Aber hier im Lichte der Wahrheit geht es weiter hinauf. Und wir bekommen plötzlich Einblick in die höchsten Ebenen, in die wir selber gar nicht hinaufdringen können. Wir schaffen es niemals, weil wir aus einer anderen Stofflichkeit geformt sind, als es die Stoffe dieser Ebenen sind, die so unendlich viel lichter und feiner und höher sind, dass wir, naja, ich sag mal, stumpfen Grobstoffel da auch im Jenseits nicht über eine gewisse Grenze hinauskommen können. Und wenn man sich diese urgeistigen Ebenen da ganz oben durchliest, wie die vier Tiere, die vor dem Gottesthrone liegen, diesen bewachen und für was sie zuständig sind, dann fragen wir uns, wo kommt dieses Wissen her? Wie kann es sein, dass dieses unglaubliche Wissen zwischen Buchdeckeln hier auf der Erde zu finden ist? Und wer die Frage beantworten kann, weil er aufmerksam gelesen hat, der hat verstanden, um was es jetzt in dieser Zeit wirklich geht. Danke.